Guten Abend miteinander. Ich kann nicht so gut Berndeutsch, aber darum mit in Hochdeutsch reden. Aber ich denke, das ist so schön drauf, oder? Schön. Ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ich habe auf diesen Tag irgendwo fast ein bisschen geplant und ein bisschen mich gefreut, dass das jetzt so stattfindet. Und vor allem, dass ich heute Abend eine Dame als Gast mitbringen durfte, meine Frau. Es ist selten, dass ich meine Frau mitnehmen kann, weil sie ist in der Kirchenpflege von Kappel am Albis, wo ich wohne. Und da hat sie sehr viele verschiedene Arbeiten. Sie hat ein Amt dort und eben dann ist sie immer sehr beschäftigt und es ist so schön, wenn wir dann einmal eine Zeit finden, wo wir gemeinsam im gleichen Gottesdienst sitzen können. Und da freue ich mich sehr darüber. Ich freue mich auch, meine Lieben, dass wir heute Abend über etwas reden dürfen, was ich gar nicht in der Lage bin, voll euch zu präsentieren. Ich rede heute Abend über etwas, was mich sehr beschäftigt in meinem Glaubensleben. Ich rede heute Abend über einen einfachen Begriff, den wir so salopp dahin nehmen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen das Gejaul draußen höre, erinnert mich das noch an die Bilder, die ich gesehen habe. Menschen, die da standen und haben da gefähnt für ihre Mannschaften. Und da waren die Blicke so richtig begeistert. Und irgendwo nachher war tiefe Trauer und Tränen. Warum? Warum eigentlich? Weil die Mannschaft nicht das gebracht hat, worauf sie vertraut haben. Wo sie geglaubt haben, dass ihre Mannschaft das kann. Diese Bilder, die haben wir zu Hunderten am Fernsehen gesehen und auch sonst. Und ich möchte genau auf dieses Wort Vertrauen eingehen. Ein Begriff, der in unserer Welt eigentlich fast falsch am Platz ist. Ein Begriff, den viele nur noch salopp dahin nehmen. Naja, man geht und sagt, ah ja, du bist ein guter Kollege, ich vertraue dir. Aber was vertrauen wir ihm? Und dann höre ich manchmal so in den Gesprächen, ja weißt du, ich vertraue dir schon, aber du musst es so machen, du musst es so machen, du musst es so machen. Dann frage ich manchmal, wo ist das Vertrauen? Man nimmt an, er kann's. Wir sehen das Wort Vertrauen, dieser Begriff, den verwenden wir sehr unterschiedlich. Und wenn ich in der Geschäftswelt, in der ich noch tätig bin, dann mit einem Banker ein Gespräch führe, und ich sehe, was er alles will und was alles sein muss und weiß ich was und auf welche Paragraphen er sich beruht und abstützt, dann frage ich mich manchmal, wo ist das Vertrauen? Vertrauen muss bewiesen werden in unserer Welt. Vertrauen hat nichts mehr mit Verständnis für den anderen, sondern du musst den Beweis erbringen. Und so sind wir als Gotteskinder in einer Welt, in der wir uns fragen müssen, was ist eigentlich Vertrauen? Wir verwenden den Begriff, wir lesen in der Bibel von Vertrauen und wir sagen, wir vertrauen dem Wort Gottes, wir vertrauen dem Herrn. Aber einmal Hand aufs Herz, was verstehen wir denn unter Vertrauen? Wie leben wir Vertrauen? Was macht dieser Begriff Vertrauen mit dir? Oder anders gefragt, was verändert dieser Begriff bei dir und in deinem Leben? Was verändert dieser Begriff in deiner Lebenshaltung? Oder was verändert dieser Begriff in deinen Gedanken? In deinen Denkprozessen, in deinen Überlegungen, in deinen Ängsten, die du hast. Die Welt um uns herum, die zeugt uns von allem anderen als vom Vertrauen. Wir sind in einer feindlichen Welt. Und die Bibel zeigt uns das ganz deutlich. Und trotzdem frage ich, was verändert dieses Wort Vertrauen in unserem Leben, in unserem Denken? Aber halt, wir sind noch nicht am Ende. Auch in unserem Handeln. Was verändern wir in unserem Tun, in unserem Alltag? Wenn wir Vertrauen zum Königsweg in unserem Leben machen, dann haben wir ein Beispiel in der Bibel, was ich gerne vorlesen möchte. Es geht hier um Daniel. Daniel, ein Jude der Gefangenen, der war im Königreich des Darius da ein Gefangener. Und weil er so ausgezeichnet guten Geist hatte und so gut denken konnte und so hervorragend war, da hatte der König Darius sich überlegt, wie kann er sein Reich auch besser führen. Und er hat ganz Ähnliches gemacht, was wir in unserer politischen Führung heute auch tun. Dieser König Darius, der hat einmal sein ganzes Land, er war 62 Jahre alt, und dann hat er gesagt, so, ich will das Land regieren und ich werde über das Land, werde ich Landvögte setzen. Ich werde 120 Landvögte, werde ich überall hin tun, dann kann das dem Königreich nichts passieren. Aber er hat dann gesagt, mit 120 Leuten kann ich natürlich nicht reden, ich brauche noch etwelche Fürsten, etwelche Führer. Und da hat er drei ausgesucht und hat sie zu Führer gemacht. Einer davon war der Daniel. Und da Daniel so hervorragend war und sehr gute Ideen hatte und in seiner Führungsposition ausgezeichnet war, da kam Neid auf. Da kam plötzlich so, ja. Und wisst ihr, und die feindliche Welt um ihn herum, die hat dann angefangen, plötzlich mal zu suchen, wo könnten wir ihm einen Fußtritt geben, wo könnten wir ihm eine Fußangel setzen, dass wir den wegkriegen. Ich möchte gerne in dieser Position sein. Das läuft in der Wirtschaftswelt heute genau gleich. Und wir stehen da mittendrin. Daniel stand mitten da drin. Und da fanden sie eines. Sie fanden was? Sie fanden sein Glaube, seinen Gott. Oh, da haben wir ihn. Und dann haben sie gesagt, okay, wir lassen den König mal irgendetwas unterschreiben, wo es heißt, es darf niemand anders einen anderen Gott anbeten als der König. Und es gelang ihnen. Der König hat es unterschrieben. Und da hatten sie diese Angel tief gesetzt. Und als sie dann nachher kamen und klagten und sagten, na ja, Daniel hat nicht das gemacht, was die Meder und Perser in ihren Rechten vorschreiben. Ein König der Merder, der Perser und der Meder kann niemals sein Gesetz brechen, was er einmal unterzeichnet hat. Und der König suchte nach Wegen und so weiter und er fand keinen. Und er musste zugeben, er hat das Gesetz unterschrieben, Daniel muss in die Löwengrube. Und da heißt es hier, da befahl der König, dass man Daniel herbrachte und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Plötzlich hat der selbstbewusste König gesagt, er helfe dir. Und sie brachten einen Stein und legten ihn vor die Tür am Graben, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Gewaltigen, auf dass nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seine Burg und blieb ungegessen und ließ kein Essen vor sich bringen, konnte auch nicht schlafen. Des Morgens früh, da der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilend zum Grab, da die Löwen waren. Und als er zum Graben kam, rief er Daniel mit kläglicher Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich auch dein Gott, dem du ohne Unterlass dienest, können von den Löwen erlösen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewiglich. Mein Gott hat seine Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, dass er sie mir kein Leid getan haben. Denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden. So habe ich auch wieder dich, Herr König, nichts getan. Da war der König sehr froh und hieß Daniel aus dem Graben ziehen, und sie zogen Daniel aus dem Graben. Man spürte keinen Schaden an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da hieß der König die Männer, so Daniel verklagt hatten, herbringen und zu den Löwen in den Graben werfen, samt ihren Kindern, Weibern. Und ehe sie auf den Boden hin abkamen, ergriffen sie die Löwen und zermalmten alle ihre Gebeine. Ob man jetzt über die Geschichte diskutieren soll oder nicht, ob sie Realität ist oder nicht, es gibt viele Theologen, die sich da Mühe machen, mal nachzudenken, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Egal. Für mich stimmt sie. Für mich stimmt sie, dass hier das Vertrauen an den lebendigen Gott, das unerlässliche Dienen diesem Gott, dass das hier zur Bestätigung kommt und Gott Daniel errettet hat. Daniel wurde von diesen Löwen befreit. Und beachten wir einmal, was geschehen ist. Der König kommt ängstlich. Der König kommt voller Sorgen. Eine zersplitterte, zerrissene Seele zwischen Fürsorglichkeit, zwischen seiner Macht und auf der anderen Seite dieses Bewusstsein, ich habe Daniel dem Tod ausgeliefert. Dieses Hin und Her in dieser Seele ist so gut spürbar in diesem Schreiben. Und dann fragt der König. Und dann heißt es, Daniel sprach, Herr König. Daniel sprach in aller Ruhe, hier in aller Geduld. Und er sagt, ich habe meinem Gott gegenüber nichts Falsches getan. Und da holte ihn der König raus. Wenn wir diese Personen, die hier in dieser Geschichte damit verbunden sind, zusammennehmen, dann haben wir eigentlich schon den Schluss der heutigen Predigt verstanden. Ich möchte aber doch ein bisschen weitergehen und ich möchte hier den Psalm 118, Vers 9 und Vers 8 anführen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie zerhauen. Und er redet dann von diesen Erschwernissen mit den Heiden um ihn herum. Dann haben wir auch im Psalm 117, da haben wir im Vers 7, beweise deine wunderbare Güte, du Heiland, derer, die dir vertrauen, wieder die, so sich wieder deine rechte Hand setzen. Beweise deine Güte, deine rechten Hand. Die rechte Hand, ist Symbolik für das Wirken. Die rechte Hand ist Kraft, ist das, was der Herr uns gibt, Beweis es. Meine Lieben, wenn wir die Geschichte von Daniel anhören oder lesen oder anschauen und uns ein bisschen hineindenken, so ist es einfach, uns in unserer Welt selber vorzustellen. Uns Gedanken darüber zu machen, in welcher Welt stehen wir. Um uns herum sind so viele, die uns beneiden für unseren Glauben, aber sie wollen uns steuern. Sie wollen uns führen. Weltpolitik, Sport, all diese Dinge schauen wir es an. Eine Welt, die uns feindlich scheint. Insbesondere feindlich, wenn wir an Vertrauen denken, an diesen Begriff. Ich möchte ein bisschen aber doch in diesen Begriff hineingehen und mir einmal die Frage stellen, was heißt eigentlich Vertrauen? Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt hier der Reihe nach fragen würde, was Vertrauen heißt, dann würde jeder eine andere Antwort geben. Und wisst ihr warum? Weil für jeden unter uns bildet sich das Vertrauen anders aus. In deinem Leben, in meinem Leben, in jedem Leben ist Vertrauen anders hervorgehoben. Manifestiert sich Vertrauen anders. Es gibt so Beispiele im Alltag. Man redet von Vertrautsein in der Ehe. Man ist verheiratet. Man traut. Man wird vertraut. Das heißt, in diesem Wort Vertrauen ist auch Verbundenheit. Und noch etwas anderes dazu, es ist das Wort Treue, ist auch eingepackt. Vertrauen ist aber auch die Grundlage für die Bildung einer Einheit. Ich möchte diesen Begriff Bildung einer Einheit, wenn ich heute irgendwo auf ein Amt gehe und sage, jawohl, mein Name ist Rolf Notdorf, sind Sie verheiratet? Jawohl, ich bin verheiratet. Wie heißt Ihre Frau? Sofort. Die Einheit wird gebildet. Wenn ich alle diese Dinge anschaue, dann hat aber auch dieses Vertrauen noch etwas anders in sich. Nämlich kennen. Leute, die vertrauen, sich gegenseitig vertrauen, die kennen sich. Die kennen nicht nur die guten Seiten, sie kennen auch die negativen Seiten. Ich bin erstaunt, wie meine Frau sowohl die guten wie die negativen von mir kennt und die berücksichtigt. Und ich tue es umgekehrt. Man vertraut sich. Man kennt sich. Und noch etwas. Wenn wir im Römerbrief lesen oder wenn wir auch in der Heiligen Schrift noch einige Parallele von Paulus und von Timotheus im Neuen Testament lesen, da finden wir, dass dieses Vertrauen auch anvertraut. Man hat mir etwas anvertraut. Man hat mir zugemutet, dass ich das und dies und jenes kann. Und stellen wir uns vor, unser Gott traut uns enorm viel zu. Im Römerbrief, ich nehme noch so ein paar Auszüge, für wahr, Römer 3, 2, für wahr sehr viel. Zum Ersten, Ihnen ist vertraut, was Gott geredet hat. Oder wie auch Paulus dem Timotheus sagt, O Timotheus, bewahre, was dir vertraut ist und meide die ungeistlichen, losen Geschwätze und das Gezanke der falsch berühmten Kunst. Es gibt so Theologen, die versuchen, die Bibel auf alle Art und Weise auszulegen. die legen sie so aus, dass am Ende und am Schluss gar nichts mehr übrig bleibt. Als nur noch Theorie und kein Leben mehr. Paulus sagt dem Timotheus, bewahre. Und der Paulus sagt selber einmal im Galater, sondern dagegen, dass sie sahen, dass mir vertraut ist, das Evangelium an die Heiden, gleich wie dem Petrus das Evangelium an die Juden. Wenn ich von diesem Begriff Vertrauen rede, so packt dieser Begriff so viel ein, was für unser Leben enorm wichtig ist. Kennen, zusammengehören, sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig helfen, das sind diese Begriffe, die alle in diesem Wort Vertrauen drin sind. Nun ist die Frage, wie setzen wir dies um? Oder anders gesagt, gibt es für uns Gottes Kinder, gibt es da irgendwelche Einflüsse, die uns im Vertrauen stören? Ja, natürlich. Wenn ich mir so manche Gespräche erinnere, ja, weißt du, ich habe dem schon vertraut, aber, ja, weißt du, das und zap und das und jens. Oh, dann frage ich mich manchmal ganz stille in mir, was war denn da Vertrauen? War da nicht mehr Egoismus? War da nicht mehr Absicht, den anderen für etwas zu benutzen und so weiter? Es gibt tatsächlich Feinde des Vertrauens. Und die stecken in unserem Alltag. Feinde des Vertrauens, die wir als Gotteskinder haben können, sind der Zweifler. Zweifeln an mir selber. Zweifeln an meiner Aufgabe. Zweifeln an meinem Christsein. Zweifeln an dem lebendigen Gottes. Zweifeln an dem, was um mich herum geht. Zweifeln daran, dass ich das und dies und jenes im Auftrag des Herrn machen kann und werde und Erfolg habe dabei. Nehmen wir den Daniel. Daniel hat gewusst, das heißt ja in den Versen vorher, er wusste von diesem Dekret, das der König unterzeichnet hatte. Und dennoch, es waren die Fenster offen in seinem Söller gegen Jerusalem. Und er betete dreimal des Tages. Er hätte doch sagen können, naja, ist ein bisschen, ja, schwierig. Ich bete halt in der Nacht, wenn die anderen schlafen, so dass sie es nicht sehen. Nein. Er hat dreimal des Tages gebetet, und zwar bei offenen Fenstern gen Jerusalem, wie es für die Juden vorgeschrieben war. Luther Torah. Und er zweifelte nicht an dem, was ihm passierte, dass Gott ihn retten wird. Es heißt, er vertraute dem Herrn. Und komisch ist, dass der König es sogar sah und fühlte und spürte und sagte, dem du unerlässlich dienst. Da kam plötzlich dieses Bewusstsein des Königs, was ich hier in meiner Macht tue, ist unterhalb von dem, was dieser lebendige Gott tut. Wer zweifelte? Das war der König und nicht Daniel. Wir lesen nichts, dass der Daniel eine Klage eingereicht hätte. Er hätte ja klagen können. Er hätte ja jetzt für Recht sorgen können und sagen, Moment. Nein, sie haben ihn in die Löwengrube geschmissen und er hat es akzeptiert, weil er wusste. Er wusste. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist der nächste Feind, den wir haben. Wir sind manchmal in unserem Wissen, Beziehung zu Gott, Da schmelzen wir oft manchmal zusammen und sagen, ja, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe diese Krankheit, ich habe jenes Leiden, ich habe das. Ja. Und wir fangen an zu zweifeln. Wir fangen an, mutlos zu werden. Ich weiß, ich könnte den bis um Mitternacht oder noch später, aber so weit will ich gar nicht gehen. Mutlosigkeit. Geschwister, Mutlosigkeit ist etwas, was uns sehr, sehr schnell anhängt. Ein Feind des Vertrauens. Ein Feind dessen, was wir als Frucht im Glaubensleben sehen. Dann gibt es einen anderen Feind. Und das ist das Erwägen zwischen das ist gut für mich und das ist weniger gut für mich. Da verdiene ich so viel, da verdiene ich nur so viel. Egoismus. Ich bin besser als der andere. Ich habe mehr Macht als der andere. Egoismus ist eine Wurzel, die tief in uns steckt und die uns immer wieder zum Vergleich anbringt. Ich habe einen Verwandten. Und diesem Verwandten hatte ich mal gesagt, du weißt du, wenn du immer so viel kritisierst über das, was ich tue, dann kann ich nicht mehr mit dir reden. Und du kritisierst so viel über die anderen und ich habe keine Zeit für diese Kritik. Ich habe keine Zeit zum Schwätzen über die anderen und es tut mir so weh. Und da kam die Zeit, wo er sehr krank auf dem Todesbett liegt. Ich habe ihn besucht. Und ich bin erschrocken. Nicht nur über sein Aussehen, aber erschrocken, dass in den Gesprächen, die ich geführt habe mit ihm, plötzlich bei irgendeinem Anlass im Gespräch, plötzlich wieder die Kritik hochkam und wieder das und dies und jenes. Ich bin echt tief erschrocken und habe gesagt, da ist wieder dieser Vergleich, wieder dieser Egoismus, wieder diese Unzufriedenheit. Das ist ein anderer Feind. Unzufriedenheit. Unzufriedenheit in unserem Leben, unzufrieden mit dem, was wir erreicht haben, unzufrieden, wenn wir zurückschauen. Machen wir doch manchmal. Schauen wir zurück auf das, was wir erlebt haben, auf das, was gewesen ist. Und es gibt Dinge, über die freuen wir uns, aber es gibt auch Dinge, über die freuen wir uns nicht so sehr. Aber sie dürfen keinen Anlass dazu sein, dein Glaubensleben unzufrieden werden zu lassen. Warum? Jesus hat gesagt, er sei für uns gestorben. Und das, was wir falsch gemacht haben, das ist vergeben am Kreuz von Golgatha. Dann gibt es aber auch ein anderer Feind, neben dem Egoismus. Und das ist die Selbstsucht. Ich, 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 ich. Jeder Satz, den du mit diesen Leuten sprichst, fängt mit ich an. Achten wir uns ein bisschen auf das, was wir sagen. Achten wir ein bisschen auf das, was um uns geht. Die Welt um uns herum, die spricht in der Ich-Form. Ich habe gesagt, wir haben gesagt, ich bringe euch eine neue Partei, ich und... Wir leben in einer Welt, ich sage manchmal so in einer Trump-Welt, in der man nicht mehr weiß, was jetzt wahr oder nicht wahr ist. Verlässlichkeit, Vertrauen existiert nicht mehr. Und dann gibt es die andere Welt, ich habe sie schon angesprochen, Machtanspruch. Wir haben manchmal auch so kleine Formen von Machtansprüchen. Wir müssen nicht an die großen Politiker denken, aber Machtansprüchen in unserem Leben, unserem Nächsten gegenüber. wir sind besser als die. Ich schrecke manchmal zurück vor einem christlichen Hochmut. Ein christlicher Hochmut, der so entgegenkommt und so kalt ist, dass die Menschen den Glauben nicht annehmen können. Das sind Feinde, die uns das Vertrauen im Leben stören. Das sind Feinde, die uns fertig machen. Das sind Feinde, die uns vor diesem Herrn, der sagt, vertraut mir, uns da zurückhält. Suchen wir nicht bei den anderen und sagen, ja, der hat mir das nicht gesagt und jener hat mir es nicht gesagt. Suchen wir es bei uns, gehen wir in die Tiefe. Stellen wir uns die Frage, was verändert Vertrauen in meinem Leben? Was hat es verändert in den letzten Jahren? Was hat es bei mir anders ausgewirkt? Und wenn ich die Bibel nehme und nehme den Apostel Paulus, der mir so vieles immer wieder sagt, da lesen wir im Thessalonicher, im hier im 1. Thessalonicher 2 lesen wir auch von dieser Macht beziehungsweise von dem Vertrauen, das der Paulus bekommen hat. Sondern wie wir von Gott bewährt sind, uns das Evangelium vertraut ist zu predigen, also reden wir nicht, als wollen wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unser Herz prüft. Wir haben Macht von ihm bekommen, Vertrauen um das Evangelium, das zu predigen. Wie predigen wir das Evangelium? Durch unser Halten, durch unser Leben, durch unser Zusammensein mit den Gotteskindern und die gemeinsame Kraft, die wir haben. Und wenn ich empfehle euch dann auch noch, lest einmal zu Hause noch Jeremia 29, 31 und auch im Richter 9. Da werdet ihr ganz interessante Dinge finden aus dem Alten Testament, was mit dem Vertrauen zu tun hat. Ich möchte hier nicht alle die Dinge, die mir in den Sinn kommen, euch jetzt da mitteilen, aber eines ist mir ganz wichtig. Gehen wir doch einmal auf unsere Frage ein und sagen, ja, was kann ich denn tun, um Vertrauen zu haben? Was kann ich tun, dass mein Vertrauen, dass das gestärkt wird? Und der Psalmist sagt, Gottes Wege sind vollkommen. Die Rede des Herrn sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Geschwister, welche wunderbare Versprechungen, die wir hier haben, für die, die dem Herrn vertrauen. Ein Schild. Wir werden geschützt. Wir brauchen gar keine Angst zu haben. Wir brauchen gar keine Zweifel zu haben. Sich einfach hineinzulegen in dieses Vertrauen. In das, was der Herr uns gebietet, vertraut mir. Und der Apostel Paulus, den möchte ich zum Schluss noch zitieren. Er sagt uns eines. Und das gibt uns vielleicht auch ein bisschen so den Zusammenhang. Vertrauen, meine Lieben, ist keine angeborene Angelegenheit. Vertrauen ist nicht, was wir irgendwo in der Schule mitbekommen haben. Vertrauen ist auch nicht etwas, was uns einfach so zufällt. Der Apostel Paulus sagt den Hebräern einmal, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wenn ich diesen Vers höre, lese, dann werde ich direkt angesprochen, werfet nicht weg. Geschwister, Vertrauen ist eine aktive Angelegenheit in unserem Leben. ist aktiv. Wir können das Vertrauen wegwerfen oder das Vertrauen behalten und das Vertrauen auf den Herrn aufbauen. Darum sagt Paulus, werfet das Vertrauen nicht weg. Durch Zweifel und durch die Feinde, die ich genannt habe, haltet an diesem Vertrauen, denn dieses Vertrauen gibt euch den richtigen Weg. Ein solch Vertrauen aber haben wir durch Christum zu Gott. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Und dazu ist gesagt, es hat eine große Belohnung. Wollen wir diese Belohnung? Wollen wir sie? Daniel hat sie bekommen. Daniel musste gar nicht streiten und nicht sagen, König, du hast mich in die Grube geworfen, du bist schuld daran. Nein. Daniel redete ganz ruhig. Kein Vorwurf. Kein Vorwurf. Lest die Geschichte zu Hause für euch in aller Ruhe mal durch und lasst sie auf euch wirken. Und dann werden wir verstehen, was Vertrauen heißt. Geschwister, ich weiß, es gibt viele Feinde um uns herum. Aber die größten Feinde, die liegen in uns selber. Und ich möchte euch aufmuntern, werfet das Vertrauen nicht weg. Lasst die Feinde, die in euch sind, im eigenen Herzen nicht wirken. Denn unser Herr hat überwunden. Das Vertrauen hat er uns geschenkt. Er hat uns den Weg gezeigt und er hat uns vergeben für das, was wir nicht tun konnten. Daniel hat's erlebt. Daniel hat's überlebt. Auch wir werden in dieser Welt in der Gnade des Herrn überleben dürfen. Und Gott möge euch reichlich segnen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort und für die Auszüge aus deinem Wort. Lass sie wirken in unseren Herzen, lass sie tiefer gehen, lass sie uns verstehen, was sie uns, was sie mir, was sie jedem Einzelnen von uns bedeuten. Gib uns Kraft, dir in allen Belangen in unserem Leben zu vertrauen, denn du versprichst uns eine große Belohnung. Nicht erst im Himmel, sondern schon hier auf Erden. Dir danken wir durch deinen Geist, durch deine Kraft, durch deine Liebe. Amen.
Ich darf den Rolf jetzt noch bitten, mit uns zu sagen, zu sprechen. Merci vielmals.
Herr, wir danken dir, dass wir da mit dir zusammen sein dürfen, deine Gegenwart spüren, deine Präsenz. So möchtest du uns jetzt reichlich segnen, jedes Einzelne. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke dir uns seinen Frieden. Lass uns leuchten in unserem allen Herzen. Amen.